Ich bin so dankbar für das ganze Vorprogramm, was gerade eben stattgefunden hat. Alles, was gesagt wurde, die Lieder und auch die ganze Einleitung, genau die haben uns schon mitgenommen, um einmal mehr unseren großen Gott zu besingen. Wir haben das gerade eben in einem Lied gesungen. Du bist der einzig wahre Gott. Und genau diesen Gott wollen wir heute näher studieren, wie er ist, wie sein Wesen ist. Wir wollen uns heute einmal mehr mit seiner Schöpfung auseinandersetzen. Und wir wollen dem genialen und kreativen Schöpfer dabei zusehen, in einem gewissen Sinne, wie Gott durch sein allmächtiges Wort schafft. Wie ein Künstler, der mit einem leeren Bild beginnt und Strich für Strich, Pinselstrich für Pinselstrich anfängt, das Bild immer schöner zu machen, so sehen wir das auch in der Schöpfung, dass Gott Tag für Tag dafür sorgt, dass die ganze Schöpfung, die ganze Erde, das ganze Universum an Gestalt gewinnt. Und das Ziel von der Predigt heute ist es, dass wir einmal mehr Gottes Allmacht in seiner Schöpfung erkennen. Gottes Allmacht in seiner Schöpfung erkennen, soll dazu führen, dass wir demütig werden, aber auch Gott vertrauen. Dass wir Gott in seiner Allmacht sehen, dass wir dadurch demütig werden und ihm vertrauen. Nehmt gerne eure Bibeln zur Hand. Schlagt die erste Seite der Bibel auf bei 1. Mose 1, Vers 1 und wir werden die Verse 1 bis 8 lesen. 1. Mose 1, wir lesen uns die Verse 1 bis 8. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war, da schied Gott das Licht von der Finsternis, und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend, und es wurde Morgen, der erste Tag. Und Gott sprach, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser, die bilde eine Scheidung zwischen den Wassern. Und Gott machte die Ausdehnung und schied das Wasser unter der Ausdehnung von dem Wasser über der Ausdehnung. Und es geschah so. Und Gott nannte die Ausdehnung Himmel und es wurde Abend und es wurde Morgen, der zweite Tag. Bevor wir gleich mit einer detaillierteren Auslegung gerade vom zweiten Schöpfungstag loslegen, will ich einfach uns noch mal ein paar Tatsachen in Erinnerung rufen, die wir schon in den ersten Versen entdecken durften. Der erste Vers fängt an mit, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Wir haben dort sehr deutlich gesehen, dass Gott derjenige ist, der aus dem Nichts Zeit, Raum und Materie schafft. Und dabei begründet die Schrift hier gar nicht seine Existenz, sondern die Schrift, die ganze Bibel geht davon aus, Gott existiert. Es wird nicht erklärt, von wo Gott kommt, weil Gott schon immer da war. Der Gott, der von Ewigkeit zu Ewigkeit da ist. Und dann haben wir gesehen, dass das Verb, was hier steht, schuf, allein Gott vorbehalten ist. Gott ist der Einzige, der aus nichts etwas schaffen kann. Wenn unsere Kinder Sandburgen bauen, nehmen sie Sand, der von Gott geschaffen wurde. Wenn wir als Erwachsene intelligente und hochkomplexe Maschinenparks bauen, nehmen wir ebenfalls Material, was von Gott geschaffen wurde. Und genau dieser dreieine Gott schafft aus dem Nichts die Himmel und die Erde. Vers 2 beschäftigt sich dann mit dem ersten Tag. Schaut mir bitte in den Text, das sind diese drei Merkmale, die wir uns angesehen haben. Die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe. Auch bekannt als Tohu Wabohu. Es ist kein Chaos, was hier da ist. Es ist gar kein böser Zustand, weil die Sünde existiert noch gar nicht zu dem Zustand, am ersten Tag. Aber es existiert einfach noch nicht viel. Gott beginnt mit seiner Schöpfung. Und beim ersten Tag ist die Schöpfung noch nicht vollständig. Und genau deswegen wurden diese drei Merkmale wüst, leer und finster benutzt. Aber wie gesagt, im Laufe der Schöpfung bringt Gott nach und nach mehr Leben und Ordnung in und um unsere Erde. Und dann erinnert euch an die Tabelle, die wir auch schon beim letzten Mal gesehen haben, wo aufgelistet ist, dass auf der linken Seite die ersten drei Tage, dass Gott trennt oder gewissen Raum schafft. Tag 1 unterscheidet er Licht und Finsternis, Tag 2 die Ausdehnung, Tag 3 dann die Trennung von dem Ozean und von dem Land. Und ab Tag 4 beginnt er dann genau diesen, die ganze Erde mit Inhalt und das Universum mit Inhalt zu füllen. Und wir sehen hier sehr deutlich, Gott hat sehr wohl ein System, mit dem Gott schafft. Und dann beschreibt der Bibeltext, dass der Geist Gottes über dem Wasser schwebte. Und was hat es deutlich gemacht? Gott ist seiner Schöpfung nahe. Obwohl Gott vollkommen über der Schöpfung steht, ist er dennoch vollkommen nahe. Dann schafft Gott das Licht am ersten Tag. Und da ist es so, Gott sprach und es wurde. Wir haben festgestellt, wir konnten es oder können es anhand des Textes nicht genau herausfinden, was für ein Licht am ersten Tag geschaffen wurde. Gott schafft die Himmelslichter erst am Tag 4. Und wir können die Frage einfach nicht beantworten, weil es der Text nicht hergibt. Und dennoch sehen wir, dass Gott Licht schafft. Und wenn Gott sagt, dass Licht da ist, dann war auch Licht da. Und diese Unterscheidung, die er dann gemacht hat zwischen Licht und Finsternis, hat dann dazu geführt, dass es Tag und Nacht gibt. Und Gott gibt dem beiden einen Namen. Und bis heute sind diese beiden Begriffe für uns gang und gäbe, dass wir sagen, es ist Tag und es ist Nacht. Gott ist derjenige, der das schon bei seiner Schöpfung eingeführt hat. Der erste Tag, der 24 Stunden angedauert hatte, auch das haben wir festgestellt, dass Gott keine andere Maßeinheit benutzt hat, sondern Gott in 24 Stunden geschaffen hat. Und geht es euch manchmal so, dass ihr buchstäblich im Dunkeln tappt? Vielleicht gerade jetzt, wenn der Herbst näher kommt oder schon da ist, wir Richtung Winter kommen, und man ist vielleicht draußen unterwegs, mal seine Taschenlampe vergessen, man sieht einfach nichts. Oder drin, wenn man mitten in der Nacht aufsteht, man findet nicht sofort den Lichtschalter, weil man vielleicht ein bisschen verschlafen ist. Es ist so unsicher, so unangenehm, sich in dem Dunkeln zu bewegen. Und wir müssen uns ziemlich anstrengen, um Licht zu erhalten. Die Menschen haben ganz viel Energie buchstäblich da reingesteckt, damit wir Lampen haben, die funktionieren. Und Gott konnte einfach sprechen und es wurde. Gott hat einfach gesagt, es werde Licht und es wurde Licht. Das ist unser allmächtiger Gott. Und es war kein zufälliger Prozess, der irgendwie über Millionen von Jahren dazu geführt hat, dass die Erde entstand. Es war Gott selbst, der gesprochen hat und es wurde. Gott selbst, der während der Schöpfung anwesend war und uns in seinem Wort hinterlassen hat, wie die Schöpfung entstanden ist. Und dem dürfen wir Glauben schenken, weil Gott es gesagt hat. Nicht, weil wir von wissenschaftlicher Seite überzeugt werden, sondern weil Gottes Wort uns dazu führt und uns das deutlich macht. Wenn ihr jetzt wieder eure Bibeln zur Hand nehmt und in den nächsten Vers schaut, merkt ihr, dass wir bei Vers 6 angekommen sind. Und damit sind wir bei dem eigentlichen Predigttext von heute, Tag 2. Und wir lesen uns nochmal die Verse 6 bis 8. 1. Mose 1, die Verse 6 bis 8. Und Gott sprach, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser, die bilde eine Scheidung zwischen den Wassern. Und Gott machte die Ausdehnung und schied das Wasser unter der Ausdehnung von dem Wasser über der Ausdehnung. Und es geschah so. Und Gott nannte die Ausdehnung Himmel und es wurde Abend und es wurde Morgen, der zweite Tag. Der Beginn des Berichts über die einzelnen Schöpfungstage, der beginnt immer gleich. Und Gott sprach. Dann sagt er, was er schafft und es passiert. Und es lässt doch die Allmacht Gottes so groß werden. Und genau am zweiten Tag schafft Gott die Ausdehnung. Der erste Tag hat deutlich gemacht, dass die Erde voll mit Wasser ist. Es war aber ein Zustand, der noch nicht fertig war. Das war noch nicht vollständig. Und deswegen fährt Gott jetzt fort am zweiten Tag und sagt, dass es eine Ausdehnung geben soll, welche diese Wasser scheiden soll. In die Wasser über der Ausdehnung und in die Wasser unter der Ausdehnung. Und am Ende nennt er die Ausdehnung dann Himmel. Und jetzt stellt sich das vielleicht die Frage, Was hat es mit dieser Ausdehnung eigentlich auf sich? Ist die Ausdehnung die Atmosphäre der Erde, also der Raum, in dem die Vögel fliegen? Oder geht die Ausdehnung darüber hinaus, geht sie über die Erdatmosphäre hinaus bis ins Weltall? Und über diese Frage, diese Ausdehnung, haben sich schon ziemlich viele in den Kopf zerbrochen. Menschen, die davon überzeugt sind, dass die Erde eine flache Scheibe ist, sehen so, dass es so eine metallähnliche Kuppe hat, welche diese Ausdehnung umschließt. Wir als Gemeinde sind davon nicht überzeugt. Andere wiederum sagen, dass die Erde vor der Sintflut von so einer Art Wasserdampf umgeben war, der sich dann bei der Sintflut niedergeschlagen hat. Das ist auch eine Möglichkeit, die aber auch einiges an Fragen aufwirft. Stellt sich die Frage, was ist diese Ausdehnung? Und um Antwort auf diese Frage zu erhalten, müssen wir etwas tun, das immer notwendig ist, wenn es um die Definition eines Wortes geht. Wir schauen in den Kontext. Wir schauen in den Kontext, um einzelne Worte zu definieren. Aber wir betrachten die Schrift als ein Werk, das sich selbst auslegt. Und wenn wir etwas nicht verstehen im Detail, dann müssen wir das im Größeren sehen, weil wir sonst sehr schnell auf Irrwege geraten. Und wir wollen auch an dieser Stelle nicht über irgendwelche wissenschaftlichen Theorien diskutieren, sondern wir wollen uns mit der Quelle beschäftigen, mit dem, was Gott sagt, seinem inspirierten, autoritativen und irrtumslosen Wort. Es wird jetzt gedanklich ein bisschen sportlich, weil wir uns das Wort Ausdehnung ein bisschen genauer anschauen. Also ihr dürft gerne eure Sinne scharf schalten, konzentrieren und wir legen los, weil das hebräische Wort für Ausdehnung lautet Rakia. Es taucht in unserem Predigttext 5-mal auf. 5-mal. Wenn ihr seht, ab Vers 6, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser. Ich habe das auf der Folie immer wieder angestrichen. Dann im Vers 7 nochmal dreimal und Vers 8 auch noch einmal. Das heißt, dieses Wort taucht in dieser kurzen Zeit sehr, sehr häufig auf. Und wenn wir dann ein bisschen weiter im Schöpfungsbericht gehen, wenn wir an den vierten Tag gelangen, finden wir das wieder. Schaut mit mir in die Verse 14 bis 17, wo Gott sagt: Und Gott sprach, es sollen Lichter an der Himmelsausdehnung, also hier kombiniert er dieses Wort Himmel und Ausdehnung, es sollen Lichter an der Himmelsausdehnung sein, zur Unterscheidung von Tag und Nacht, die sollen als Zeichen dienen und zur Bestimmung der Zeiten und der Tage und Jahre, 5, und als Leuchten an der Himmelsausdehnung, dass sie die Erde beleuchten. Und es geschah so. Und Gott machte die zwei großen Lichter, das große Licht zur Beherrschung des Tages und das kleinere Licht zur Beherrschung der Nacht, dazu die Sterne. Und Gott setzte sie an die Himmelsausdehnung, damit sie die Erde beleuchten. Die ganzen aktuellen deutschen Übersetzungen haben sich dafür entschieden, die Präposition an zu verwenden. Also Gott setzt Lichter an die Himmelsausdehnung. Im Hebräischen ist diese Präposition be, oder wird die verwendet, die nennt sich einfach be. Und vor allem, wenn diese Präposition vorkommt, in Bezug auf einen Ort oder einen Raum, ist die exaktere Übersetzung in. Also nicht an, sondern besser in. Also Gott setzte Lichter in die Himmelsausdehnung. Zum Beispiel die englischen Übersetzungen machen das zum Großteil so. Und das macht einfach deutlich, dass Gott Lichter innerhalb dieser Ausdehnung gesetzt hat. Wir können festhalten, Sonne, Mond und Sterne befinden sich innerhalb dieser Ausdehnung. Und das würde dazu führen, dass die Ausdehnung nicht mit der Erdatmosphäre gleichzusetzen ist. Sonne und Mond und Sterne befinden sich nämlich über der Erdatmosphäre. Und sprich mit dieser Ausdehnung, das würde dazu führen, diese Ausdehnung ist dann als Weltraum zu verstehen. Und um dieses Argument weiter zu stützen, schauen wir uns noch den Vers 20 an. Ich habe dafür die Übersetzung der Elberfelder mitgebracht, wo wir lesen, und Gott sprach, es wimmeln die Wasser vom Gewimmel lebendiger Wesen und Vögel sollen über der Erde fliegen angesichts der Ausdehnung des Himmels. Und die Elberfelder hat es hier so gut drin, dass sie das Angesicht mit übersetzt, was nicht alle machen. Und Mose beschreibt hier, dass die Vögel über der Erde fliegen angesichts der Ausdehnung des Himmels. Es hört sich ein bisschen kompliziert an. Man könnte auch sagen, die Vögel fliegen über der Erde über das Gesicht der Himmelsausdehnung. Das heißt, es gibt hier zwei verschiedene Begriffe. Einmal ist es die Ausdehnung, in der Gott die Himmelslichter setzt in die Ausdehnung, und die Vögel, die im Angesicht der Ausdehnung fliegen. Und sprich, das sind zwei verschiedene Bereiche, weil die Vögel befinden sich innerhalb der Erdatmosphäre und die Sterne befinden sich außerhalb der Erdatmosphäre. Und genau dieser Begriff Angesicht oder im Angesicht wird im Hebräischen Al-Pne benutzt, und wir finden es durch das ganze erste Buch Mose immer wieder, dass es gesagt wurde, zum Beispiel wenn Landtiere oder Vögel sich oder auf der Oberfläche der Erde laufen. Sie laufen nicht in der Erde, sondern sie laufen auf der Oberfläche der Erde. Oder auch Menschen, die über die Oberfläche der Erde laufen. Und so können wir hier festhalten, es gibt Sonne, Mond und Sterne, die von Gott in die Ausdehnung gesetzt werden. Und die Vögel dagegen fliegen über das Angesicht oder über das Gesicht der Ausdehnung bis zur Erdatmosphäre. Sie durchdringen nicht die Erdatmosphäre. Und das würde uns zu dem Schluss führen, dass die Ausdehnung der Weltraum ist und dass das Gesicht der Ausdehnung die Erdatmosphäre ist. Also wie gesagt, die Ausdehnung ist der Weltraum mit Sonne, Mond und Sterne, und das Gesicht der Ausdehnung ist die Erdatmosphäre, in dem sich die Vögel befinden. Ein Forscher hat es auf einem Bild wie folgt versucht darzustellen, indem er gesagt, in der Mitte ist die Erde zu sehen. Drumherum ist die Atmosphäre, also dieses Angesicht, dieses Gesicht der Ausdehnung. Und darum herum befindet sich die eigentliche Ausdehnung, in der Sonne, Mond und Sterne sind. Wir können also festhalten, dass die Ausdehnung so weit geht wie das ganze Weltall. Und wo könnte dann das Wasser sein, was sich überhalb dieser Ausdehnung befindet? Es ist sehr gut möglich, dass es außerhalb unseres Weltraums ist, dass unser Weltraum immer noch von Wasser umgeben ist. Und dass genau das Wasser überhalb der Ausdehnung ist. Beweisen können wir das nicht. Von uns kann keiner da rausfliegen und das letztendlich beobachten. Aber dieses Argument, was sich einfach, wenn man diese einzelnen Worte im Kontext näher anschaut und gründlich durchgeht, führt eben zu diesem möglichen Ergebnis. Wie gesagt, es ist nicht mit letzter Gewissheit, dass wir das sagen können, aber die Belege aus dem Bibeltext sprechen dafür, dass mit dieser Ausdehnung das Weltall gemeint ist. Wir diskutieren nicht über Theorien, sondern wir wollen auf das hören, was Gottes Wort uns sagt. Und genau deshalb schauen wir uns im Detail diese einzelnen Begriffe an. Und falls jemand noch mehr wissen will, im Wochenblatt ist es verlinkt. Es ist ein ziemlich ausführlicher Bericht von dem Forscher, der von Answers in Genesis sich damit beschäftigt hat, der diese ganzen Worte auch im ganzen Kontext der Schrift beobachtet hat. Wer näheres Interesse hat, kann sich das einfach mal anschauen. Und wenn wir jetzt dann geklärt haben, was es sein kann, was das Wasser außerhalb der Ausdehnung ist, was ist dann das Wasser unter der Ausdehnung? Und auch hier arbeiten wir wieder mit dem gleichen Prinzip. Wir schauen in den Kontext, Vers 9, schaut mir bitte in den Text, 1. Mose 1, Vers 9, wo steht: Und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an einem Ort, damit man das Trockene sehe, und es geschah so. Und noch Vers 10, und Gott nannte das Trockene Erde, aber die Sammlung der Wasser nannte er Meer, und Gott sah, dass es gut war. Die Wasser unter der Ausdehnung sind unsere Weltmeere. Das zeigt uns der Kontext hier sehr eindeutig auf. Und deshalb kommen wir jetzt zu dem Schluss, außerhalb des Weltalls, außerhalb dieser Ausdehnung könnte sich Wasser befinden, und das unterhalb der Ausdehnung ist das, was wir heute, das Wasser in den Meeren sehen. Und diese Ausdehnung, die Gott hier schafft, ist eine weitere Vorbereitung dafür, dass Leben überhaupt auf der Erde möglich ist. Gott hat Stück für Stück erschafft. Eins nach dem anderen. Und auch dieser zweite Tag sorgt dafür, dass mehr Gestalt und mehr Ordnung auf die Erde und das Universum kommen. Und wenn ihr jetzt wieder in unseren Predigttext schaut, ganz am Ende, wo Gott sagt, in Vers 8, und Gott nannte die Ausdehnung Himmel. Und hier stellt sich die Frage, okay, deckt sich jetzt das, was wir mit der, oder wie wir eben die Ausdehnung definiert haben, deckt sich das damit? Ja, und auch hier in einem größeren Kontext der Schrift stellen wir fest, dass die Schrift drei verschiedene Definitionen von dem Himmel kennt. Wir haben das schon vor ein paar Wochen kurz angeschnitten gehabt, aber es gibt auf der einen Seite den atmosphärischen Himmel, den planetarischen Himmel und den dritten Himmel. Also der atmosphärische Himmel ist der Lufthimmel, also die atembare Atmosphäre, die uns umgibt. Der planetarische Himmel ist dann dort, wo der Raum, die Sonne, der Mond, die Planeten und die Sterne sind, was auch die ganze Herrlichkeit Gottes offenbart, wie der Psalmist es sagt. Und der sogenannte dritte Himmel ist der Wohnort Gottes. Psalm 2, Vers 4 sagt es, der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie. Gott thront im Himmel. Und Gott ist nicht nur auf diesen Himmel beschränkt. Es ist nicht nur so, dass Gott so einen kleinen Ort hat, wo er anwesend ist. Aber auf eine gewisse einzigartige Weise ist das die Wohnung Gottes. Und wenn ihr vielleicht die ersten beiden Himmel ein bisschen voneinander differenzieren wollt, könnten wir uns das so vorstellen, weil wenn ihr jetzt rausguckt, bei Tageslicht euch den Himmel vor Augen führt, sehen wir eher den atmosphärischen Himmel. Wir sehen die Wolken, das, was uns eher so relativ nah umgibt. Nachts, wenn es ein klarer Himmel ist, wenn keine Wolken da sind, dann reden wir oft eher vom planetarischen Himmel. Dort, wo die Sonne, wo der Mond und die Sterne zu sehen waren. Und weil es in der vergangenen Woche gesehen hat, es war unfassbar, wie prächtig und toll der Mond in den letzten Tagen immer wieder gescheint hat. Wie sehr oder wie schön Gott das gemacht hat. Und jetzt Gott hier sagt in Vers 8, wo geschrieben steht, und Gott nannte die Ausdehnung Himmel. Um welchen Himmel geht es hier? Es passt sehr gut, dass Gott beide Himmel meint. Weil beide Himmel sich in der kompletten Ausdehnung befindet. Sowohl der atmosphärische Himmel als auch der planetarische. Nochmal Vers 8, und Gott nannte die Ausdehnung Himmel, und es wurde Abend, und es wurde Morgen, der zweite Tag. Das war der zweite 24-Stunden-Tag. Gott trennt die Wasser, Gott schafft diese Ausdehnung, und Gott bereitet alles dafür vor, dass Leben auf dem Land möglich ist. Und vielleicht sitzt jetzt der ein oder andere hier drin und denkt sich, ja toll, und was jetzt? Das war's. Wisst ihr, Mose beschreibt hier in so einem nüchternen und sachlichen Stil. Es ist sehr, sehr, auf eine gewisse Art und Weise trocken, wie er einfach die Fakten runterschreibt. Aber wenn wir uns das mal plastisch vor Augen führen, was hier passiert, kann uns das nur ins Staunen über Gott und sein Wesen setzen. Jetzt die Frage an euch, habt ihr schon mal versucht, Wasser voneinander zu trennen? Ihr schon mal versucht, Wasser voneinander zu trennen? Vielleicht habt ihr heute Abend nichts zu tun, dann geht gerne mal in ein Waschbecken, im Bad und in der Küche, nehmt einen Stopfen, damit der Abfluss unten dicht ist, lasst Wasser reinlaufen, das muss gar nicht viel sein, und dann versucht, das Wasser in zwei Teile zu trennen. Wie stellen wir sowas an? Ich glaube, wir müssen eine ganze Weile rumbasteln. Ich meine, vielleicht sind hier ein paar schlaue Köpfe drin, die eine relativ schnelle Lösung haben, um das zu machen. Ich glaube, der Großteil von uns müsste eine ganze Weile überlegen, damit es eine saubere Trennung gibt zwischen den Wassern. Zeigt es nicht auf, wie beschränkt wir Menschen sind? Wisst ihr, Gott hat nur gesprochen, und Gott hat Abermillionen von Litern bewegt. Heute, hat man ungefähr abgeschätzt, besteht die Erdoberfläche aus 1,4 Trilliarden Liter Wasser. Ihr seht die obere Zahl. Das ist eine Zahl, wo noch 20 Nullen hinterherkommen. Das können wir überhaupt nicht greifen. Das ist für uns vollkommen unvorstellbar. Und diese Massen hat Gott allein durch sein mächtiges Wort verschoben. Wie gesagt, ich glaube, wir schaffen es nicht mal mit einem Liter, den auseinander zu trennen. Und es macht so deutlich, wer wir sind und wer Gott ist. Gott ist einzigartig. Gott ist allmächtig. Für Gott gibt es nichts, was nicht unmöglich ist. Macht es uns nicht uns so klein und unseren Gott so groß? Oder wenn wir dann noch einen Schritt weitergehen und uns schauen, wie groß die Ausdehnung, also das Weltall ungefähr ist, zeigt es einmal mehr Gottes Allmacht. Das ist noch eine größere Zahl, das sind 140 Trilliarden Kilometer, die wir aktuell sehen können. Das ist aktuell nur die Distanz, wie Gott uns aktuell schauen lässt. Warum hat Gott das Universum so groß geschaffen? Weil es kann. Weil er Gott ist. Weil er Gott ist. Seine Macht ist so unendlich groß und es gibt nichts, was er nicht kann. Wenn ihr heute euren Kindern Taschengeld gebt, dann haben sie die Macht, darüber zu entscheiden, was sie mit dem Taschengeld machen. Sie können Süßigkeiten einkaufen, sie können das Geld sparen oder auch der Gemeinde spenden. Wenn heute in Brandenburg der Landtag gewählt wird, kriegt der Landtag die Macht, Entscheidungen für das Wohl des Brandenburger Bundeslandes zu treffen. Geschäftsführer haben die Macht, ihre Firma dorthin zu führen, wo sie den besten Gewinn macht. Aber was haben diese drei Machthaber alle gemeinsam? Ihre Macht ist beschränkt auf einen ganz bestimmten Bereich. Und so anders ist es bei Gott. Gottes Macht kann von nichts und niemanden beschränkt werden. Gott ist er, der allmächtige Gott. Und wir hatten es in der Einleitung schon über Hiob. Und nachdem Gott Hiob einiges an Fragen stellt, bleibt Hiobs einzige Reaktion, dass er, wie Alex gesagt hat, er hat seinen Mund verschlossen, aber er hat auch gesagt und anerkannt: Ich erkenne, dass du alles vermagst und dass kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Seine Reaktion auf die Erkenntnis dessen, wer und auch wie Gott ist, hat Hiob demütig anbeten lassen. Nachdem er erkannt hat, wer Gott ist, nicht nur vom Hörensagen, sondern weil er selbst wirklich verstanden hat, hat ihn das zur Buße geführt. Und auch mein Wunsch für uns heute ist es, dass wir erkennen mehr und mehr, wer Gott ist, und dass wir Gott dafür demütig anbeten. Wenn wir ein falsches Gottesbild haben, dass wir Buße tun. Oder wenn wir uns auf den Thron erheben und meinen, wir sind diejenigen, die alles wissen müssen und entscheiden müssen und Gott völlig ausklammern. Dass wir Buße tun und sagen: Gott, du bist der, der allmächtig ist. Ich erkenne, dass du alles vermagst und dass kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Um dieses Gottesbild weiter durch Gottes Wort zu schärfen, schauen wir uns die Israeliten an, die Gottes Allmacht gerade in Bezug auf das Thema Wassermassen mehrfach erleben durften. Die Israeliten haben das sehr deutlich vor Augen geführt bekommen. Die erste Begebenheit, die könnt ihr nachlesen in 2. Mose 14. Das Volk hat es endlich geschafft. Ägypten ist hinter ihnen. Sie befinden sich auf dem Weg Richtung Kanaan. Und doch nur kurze Zeit später rennen in die bis auf die Zähne bewaffneten Ägypter hinterher. Und das Volk befindet sich in einer ausweglosen Lage. Vor Israel liegt das Schilfmeer. Hinter Israel sind die Ägypter. die nur darauf aus sind, die zu erwischen und zu töten. Und es gibt eigentlich keine Chance zu entkommen, aber Gott erbarmt sich über sein Volk und Gott gibt Mose den Auftrag, den Stab über das Wasser zu strecken und das Meer teilt sich. Die Israeliten können trockenen Fußes durch das Wasser gehen. Die Ägypter denken, oh wow, coole Idee, können wir hinterher. Rennen alle hinterher. Kaum ist der letzte Israelit draußen und alle Ägypter drin, sorgt Gott dafür, dass das Meer zugeht. Mose streckt einmal mehr seinen Arm aus und die kompletten Wassermassen vernichten die Ägypter. Von einem auf den anderen Moment kehrt das Wasser zurück. Das muss phänomenal gewesen sein, was dort passiert ist. Und die Reaktion der Israeliten liest sich wie folgt in 2. Mose 14, Vers 31. Da sah Israel die mächtige Hand, mit welcher der Herr an den Ägyptern gehandelt hatte. Und das Volk fürchtete den Herrn, und sie glaubten an den Herrn und an seinen Knecht Mose. Die Israeliten haben verstanden, was für ein allmächtiger Gott. Ihre Gottesfurcht ist dadurch größer geworden, weil sie gesehen haben, wie Gott handelt. Gott handelt, dass wir staunen. In Situationen, die für uns völlig ausweglos sind. Aber bei Gott ist nichts unmöglich und das durften die Israeliten sehen und wir dürfen das wissen, weil Gott uns das in seinem Wort hinterlassen hat. Für Gott ist es kein Problem, tausende Tonnen von Wasser einfach zu verschieben. Das sehen wir in der Schöpfung. Das haben wir bei den Israeliten gesehen, bei der ersten Generation, die durch die Wüste gewandert ist. Aber auch die zweite Generation durfte das erleben, hautnah und 40 Jahre später. Ist nicht so eine ganz brenzlige Situation und trotzdem steht Israel wieder vor einem scheinbar unüberwindbaren Hindernis. Stehen vor dem Jordan, ganz, ganz kurz davor, endlich ins verheißene Land reinzukommen. Aber sie müssen irgendwie über diesen Fluss kommen. Und auch hier macht Gott wieder seine Allmacht deutlich. Das Volk soll sich laut dem Befehl Gottes 12 Männer aus jedem Stamm einen sammeln, die sollen die Bundeslade packen, der Bundeslade sich in den Jordan anfangen zu gehen, dorthin stellen, stehen bleiben. Und Gott hat dann dafür gesorgt, dass das Wasser sich oberhalb des Jordans gestaut hat und unterhalb einfach abgeflossen ist. Und wieder einmal mehr sorgt Gott dafür, dass Israel trockenen Fußes durch das Wasser gehen kann. Ist es nicht großartig? Eine Situation, die so ausweglos scheint und wie Gott in seiner Allmacht eine Lösung findet. Wir können nur mit dem Propheten Jesaja einstimmen und sagen, in Jesaja 40, der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt, sein Verstand ist unerschöpflich. Unsere Macht, unsere Kraft ist so schnell zu Ende. Und sowohl unser Verstand als auch unser Körper, die ermüden, weil wir nicht endlos arbeiten können. Bei Gott ist es nicht der Fall. Gott wird nicht müde. Seine Macht und seine Kraft hören nicht auf. Und diese Allmacht Gottes wird nicht nur in ganz vielen einzelnen Ereignissen der Schrift deutlich, sondern auch in der gesamten Schöpfung, wie wir gesehen haben. Aber auch dort ist es überall erkennbar, dass es jemanden geben muss, der all das, was wir sehen, geschaffen hat. Römer 1, Vers 20 sagt, denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Jemand, der einfach mit offenen Augen durch diese Welt geht und sich dafür interessiert, was um uns herum passiert, und der das einfach beobachtet, der wird feststellen, im Nachdenken, dass es einen Schöpfer gibt. Und wir werden das später im Schöpfungsbericht noch detaillierter sehen, aber Gott hat die Erde, das Universum, die Sonne, den Mond, die Sterne, all die Tiere und letztendlich auch den Menschen geschaffen. Und schaut euch nur eure Nebensitze an. Und auch wenn Menschen sich ähneln, jeder Mensch ist ein Unikat. Selbst eineiige Zwillinge sind nicht zu 100% gleich. Weil wir einzigartige Abbilder, Meisterwerke Gottes sind. Oder denkt an die Vielfalt der Pflanzen, wenn ihr durch einen Park geht oder durch die Felder, vor allem jetzt im Herbst. Wenn ihr im Urlaub seid und vielleicht auf der einen Seite das Meer seht und auf der anderen Seite die Berge. So einzigartig. Oder im Zoo, wenn ihr Gehege für Gehege anschaut, die Tiere dort bestaunt. Gott hat so viele Details gemacht. Gott hat so viel Kreativität, so viel Liebe, so viel Einzigartigkeit in seine Schöpfung gelegt. Und das allein durch sein mächtiges Wort. Und jeder, der darüber nachdenkt, jeder, der das wahrnimmt, wie genial das alles ist, wird genau zu dem Schluss kommen, dass es einen Gott geben muss. Er wird keine Entschuldigung dafür haben. Gott wird ihn einmal sogar dafür zur Rechenschaft ziehen, auf wen die Schöpfung zurückzuführen ist. Und wir haben das auch im Kolosserbrief bereits feststellen dürfen. Gott hat nicht nur geschaffen, sondern Gott sorgt auch dafür, dass er es erhält. Keiner von uns legt Hand daran, dass die Erde sich um die eigene Achse dreht. Wer macht es? Allein Gott. Keiner von uns sorgt dafür, dass die Erde sich einmal im Jahr um die Sonne dreht. Allein Gott ist derjenige, der das macht. Und deswegen bezeichnet er sich auch als den Allmächtigen. Und alles in der Schöpfung weist auf ihn als Schöpfer hin. Und der Psalmist 19, sagt es in Vers 9, Kapitel 19, Vers 2, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. Wisst ihr, wir haben so einen wunderbaren und so einen allmächtigen Gott. Noch das Neue Testament bezeugt seine Allmacht. Und wir haben es am Anfang gesehen, obwohl Gott vollkommen souverän über seiner Schöpfung steht, kommt Gott seinen Geschöpfen ganz nah. Und das geschah, indem der Sohn Gottes Mensch wurde. Geboren von einer Jungfrau. Wie ging das? Für unseren Verstand völlig unbeschreiblich, völlig unbegreiflich. Aber für Gott war das kein Problem. Und Gott sendet seinen sündlosen Sohn auf diese Erde. Und Maria, die Mutter Jesu, hat es feststellen dürfen, nachdem der Engel bei ihr war und die Geburt angekündigt hat und auch gesagt hat, dass ihre unfruchtbare Verwandte sogar ein Kind erwartet, sagt sie, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria durfte das sehen, sie durfte Gottes Allmacht anerkennen und auch dieser Zusage Gottes vertrauen. Und Jesus selbst kommt auf diese Erde, entäußerte sich, wird Mensch, dient den Menschen. Seine Allmacht, die er hatte, weil er immer noch Gott war zu 100%, wurde sichtbar bei den Heilungen, die er durchgeführt hat. Aber seine Macht zeigt sich vor allem am Höhepunkt seines Werkes am Kreuz. Durch seinen Sieg am Kreuz und in der Auferstehung ist der Satan, die Hölle und der Tod entmächtigt. Sie haben keine Macht mehr, weil Jesu als Gott vollmächtig ist. Gottes Macht hat Jesus von den Toten auferweckt. Wir werden dazu noch in Kolosser 2, Vers 12 kommen. Aber es ist nicht großartig, dass wir so einen großen und allmächtigen Gott haben? Welche Reaktion löst diese Tatsache über Gottes Allmacht, über Gottes Wesen bei dir aus? Was geht in dir vor, wenn du dir diese Allmacht Gottes vor Augen führst? Wir haben so viele Beispiele in der Schrift, wo wir das nachlesen dürfen. Liebe Geschwister, es darf uns demütigen vor Gott, wenn wir anerkennen, wie er ist. Wir sind so beschränkt in unseren Möglichkeiten. Wir sind mit unserer Macht und mit unserer Kraft so schnell am Ende. Aber Gott ist allmächtig. Für ihn ist und war das kein Problem, diese unfassbaren Mengen an Wasser einfach durch sein Wort zu bewegen. Der Schöpfungsbericht hat uns gezeigt, wie Gott diese Wasser voneinander getrennt hat. Uns machen diese Wassermassen ohnmächtig. Das ist leider aktuell wieder der Fall in Osteuropa, wo die Fluten ziemlich stark sind, unfassbar große Schäden durch Wasser angerichtet werden können, Wir können es nicht aufhalten. Für Gott ist das Trennen und das Bewegen vom Wasser weniger als ein Fingerschnips. Und nicht nur das, für Gott war es ein kleines, diese Ausdehnung, dieses Weltall zu erschaffen. Wir brauchen so lange und wir müssen so viel Geld ausgeben, um zu erforschen, um vielleicht nur Bruchteile des Weltalls irgendwie zu sehen und zu verstehen, was da vor sich geht. Aber Gott hat allein durch sein mächtiges Wort geschaffen. Und nicht nur das, sondern er sorgt auch dafür, dass es permanent weiter funktioniert und erhalten wird. Wer sind wir Menschen im Gegensatz zu Gott? Wer sind wir, wenn wir ansehen, wie allmächtig und groß Gott ist? Und in diesem Bewusstsein über Gottes Allmacht, die so deutlich wird durch den ganzen Schöpfungsbericht hindurch, Tag für Tag, in diesem Bewusstsein dürfen wir uns an ihn wenden, weil wir gesehen haben, dass Gott der Schöpfung nahe ist. Für Gott ist keine Herausforderung in unserem Leben zu groß. Es muss auf der anderen Seite nicht heißen, dass wir zu Gott kommen und er von der einen auf die andere Sekunde all unsere Nöte und Probleme und Herausforderungen einfach wegnimmt. Gott kann es, für ihn wäre es kein Problem. Für Gott ist nichts unmöglich. Aber wisst ihr, Gott hat doch die gesamte Schöpfung nicht in einem Augenblick geschaffen. Für Gott wäre es kein Problem, das zu tun. Gott hätte gesprochen und die ganze Schöpfung hätte durch sein Wort geschaffen werden können. Aber Gott hat damit ein Ziel verfolgt. Gott hat Tag für Tag geschaffen und hat uns damit letztendlich ein Vorbild gegeben. 6 Tage arbeiten, 1 Tag ruhen. Und das Gleiche ist es mit unserem Alltag. Wenn wir mit Herausforderungen oder Problemen konfrontiert werden, für Gott ist es kein Problem, in seiner Allmacht uns zu helfen. Aber Gott tut es nicht immer sofort, weil er ein Ziel verfolgt. Gott will uns in sein Ebenbild verwandeln. Durch seine Macht, durch seine Kraft. Und dennoch dürfen wir uns in unserer Schwachheit und in dem Bewusstsein darüber, wer er ist, an ihn wenden und seiner Allmacht vertrauen. Das hat der 2. Tag so deutlich gemacht. Wie groß Gott ist und was Gott alles in seiner Allmacht tun kann. Gott schiebt Wasser und Raum so hin, wie er es haben will. Wir können vielleicht kleine Auto- oder Legosteine einfach so hin und her schieben oder Schachfiguren. Aber das war es auch schon. Und Gott kann Unmengen von Wasser einfach hin und her schieben, wie er möchte. Und nicht nur das, auch durch die ganze Geschichte hindurch sehen wir, dass Gott allmächtig ist. Es bezeugt sein Wort. Und das darf uns dazu führen, dass wir ihn demütig anbeten. Und abschließend von der Predigt wollen wir Gott dafür ehren, was er tut. Wir wollen uns vor ihm demütigen und ihn erheben. Und ihr dürft dazu den Psalm 148 aufschlagen, den wir uns jetzt am Ende zusammen lesen. Psalm 148. Wir lesen uns die Verse 1 bis 6. Psalm 148, die Verse 1 bis 6. Halleluja! Lobt den Herrn von den Himmeln her, lobt ihn in seiner Höhe, lobt ihn alle seine Engel, lobt ihm alle seine Herrscharen, lobt ihn Sonne und Mond, lobt ihn alle leuchtenden Sterne, lobt ihn ihr Himmel, der Himmel und ihr Wasser oben am Himmel. Sie sollen loben den Namen des Herrn, den er gebot, und sie wurden erschaffen, und er verlieh ihnen Bestand auf immer und ewig. Amen. Wir dürfen aufstehen und ich bete. O himmlischer Vater, die Himmel reden deutlich von deiner unbegreiflichen Herrlichkeit. Und ihre Ausdehnung verkündet stets aufs Neue die Werke deiner Hände. Ein Tag bricht es dem anderen und eine Nacht meldet der anderen die Kunde von dir, unserem überwältigenden Schöpfer. Und das ist etwas, was jeder verstehen kann, was jeder sehen kann und was jeder in deiner Schöpfung wahrnehmen kann. Wir danken dir für dein Wort, was du uns gegeben hast, was uns so deutlich aufzeigt, wie du geschaffen hast. durch dein Wort und wir danken dir dafür, dass du Tag für Tag Ordnung gebracht hast und wir danken dir für die Ausdehnung, die du geschaffen hast, für die Wasser, die du getrennt hast und die Vorbereitung dafür waren, dass Leben auf dieser Erde möglich ist. Wir dürfen auch durch die ganze Schrift hindurch sehen, wie deine Allmacht deutlich bezeugt wird. Wir möchten beten, dass diese Allmacht uns demütigt vor dir, dass wir dich erheben, dass wir deinen Namen loben, dass wir deinen Namen ehren und dementsprechend leben, wie du es von uns forderst. Schenk Gnade darin, dass wir uns in das richtige Licht rücken, dass wir dich in das richtige Licht rücken und es auch mit unserem Leben bezeugen, mit all dem, was wir tun, in den Liedern, die wir singen, in der Gemeinschaft, die wir zusammen haben, auch die Arbeit, die wir unter der Woche tun, unser Tagwerk. Lass uns in dem Bewusstsein deiner Allmacht handeln und darauf vertrauen, dass du auch Gnade und Kraft schenken kannst in den Herausforderungen haben. Lass uns täglich in dem Bewusstsein deiner Allmacht und deines Wesens handeln und leben, damit du durch uns geehrt wirst. Amen.